Saskia, du bist der einzige Stern für mich im Leben und unsere Zuhörer auch, vor allem die Patronen.
Podcast. Live on air. Podcast.
Wow, was ein Intro, ey.
Bist du schon zu jung dafür zu wissen, dass es aus TV Total ist?
Nee. Also, erinnerst du dich an die Zeiten, an dem TV Total nur ein Tag in der Woche erschienen ist?
Na klar, erinnere ich mich daran.
Und dann haben wir es entweder zusammen live geguckt oder meine Mutter hat es aufgenommen und wir haben es am nächsten Tag dann die ganze Familie mit zusammen geguckt. Und dann aber auch
das als haben wir gemacht.
Ne?
Das haben wir auch gemacht.
Echt? Ja, geil.
Mhm. Aufgenommen oft. Und dann, weil bei uns war die meiste Zeit über, als wir, mein Bruder und ich noch, ich weiß nicht, ich denke mal irgendwann so ab 16 wurde das eh schon aufgeweicht und natürlich, als wir dann nach und nach 18 wurden, eh keine Rolle mehr gespielt. Aber die meiste Zeit über meiner Schulzeit, auch als ich schon was älter war, gab es eine relativ harte, eigentlich 9 Uhr muss man im Bett sein Regel.
Ja.
Und natürlich mit Ausnahmen behaftet und mal hier und da eine halbe Stunde länger oder wenn noch abends ein wichtiges Fußballspiel lief, hat man das dann auch noch fertig geguckt. Und wir hatten auch die meiste Zeit über, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, gar keinen Fernseher im Kinderzimmer. Deswegen alles gute Schlafhygiene, wo ich natürlich auch jetzt sage, genau richtig, es ist ja voll wichtig auch. Aber deswegen, TV Total war ja dann immer so nach 10, 10.15 Uhr oder so meistens, ja, denke ich, in meiner Erinnerung.
Ich glaube auch 21.15 Uhr lief das auch eine Zeit lang. Und
kann auch sein, je nachdem, was halt vorher kam. Also ich weiß nicht, wenn das halt irgendwie eine Serie war, die nur eine Stunde ist, die um 20.15 Uhr losging, dann war das wahrscheinlich 21.15 Uhr. Und wenn irgendwann das Programm so war, dass da was Zweistündiges lief, dann kam es später, aber ich habe, als es noch einmal die Woche kam, auch jede Folge dann gesehen und es war immer ein Highlight. Das hat sich dann nachher ein bisschen geändert, als es dann schon ein paar Jahre fast täglich kam.
Ja, ich meine, okay, Wetten, das durften wir halt samstags dann auch immer live gucken, weil das war ja dann am Wochenende. Ja,
Wochenende, genau.
Aber ich weiß, ja, also TV Total war schon die Show, sagen Sie mal so. Wenn dann vielleicht auch mal sowas wie H.P. Kerkeling oder so, haben wir auch dann mal aufgezeichnet, wenn es unter der Woche kam oder so. Aber TV Total ist halt total in meinem Kopf hängen geblieben, weil es volles Ritual war. Richtige Tradition. Jede Woche TV Total.
Ich hatte eine ganz durchsichtige, kaum noch erkennbarere Erinnerung an etwas, wo ich mir selber dann aber nicht mehr sicher bin, ob das die Wahrheit ist. Und zwar das Mickey Mouse Magazin kennst du bestimmt.
Ja.
Das ist auch, gibt's auch immer noch, aber soll inzwischen gar nicht mehr so gut sein. Irgendwie nur noch, es kommt nur noch alle 2 Wochen und nicht mehr jede Woche. Es ist aber trotzdem nur noch halb so dick und ganz viele Mickey Mouse Magazin Hardcore-Fans, wo ich komplette Foren im Internet gefunden habe von solchen Leuten.
Mickey Mouse Ultras, ja.
Ja, genau. Die wirklich alle Magazine, die es jemals gab, so sammlermäßig sammeln und gefunden und gekauft haben. Und das Magazin gibt es schon ultra krass lange, ne? Also das ist schon in der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens gab es, glaube ich, schon.
Hm.
Das, die haben sie alle Ausgaben und die lassen die so binden zu Büchern. Immer so mehrere, so ein ganzer Stapel Ausgaben. Wahrscheinlich dann immer pro Jahr oder ich glaube, wenn das wöchentlich die meiste Zeit erschienen ist, dann immer so, weiß nicht, ein Vierteljahr als ein Buch gebunden. Mit Buchrücken, wo dann draufsteht, welches Jahr, welche Monate und sowas. Alles selbst designt und stellen sich das dann halt in so ein Bücherregal wie so ein Brockhaus-Repertoire.
Ja, das habe ich auch schon mal gesehen.
Und du hast dann so diese Wohnzimmer mit ganzen Wänden, nur mit diesen selbstgebundenen Brockhaus-artigen Enzyklopädie-Sammlungen aller Mickey-Maus-Magazine, die es je gab. Ja. Aber die Leute, die gibt's auch. Die sagen halt, dass es heute, manche haben sogar aufgehört, die heutigen Ausgaben zu kaufen, weil sie sagen, das hat nichts mehr zu tun mit meinem Mickey Mouse, nicht mein Mickey Mouse Magazin.
Ja. Haben das Leute auch mit Area Games Artikeln gemacht, die alle ausgedruckt,
die Website
zu Büchern gebunden und auf die Rückseite irgendwelche Bilder so von uns gemacht. Und ja, dann, wenn du halt die alle nebeneinander stellst, ist das eine riesige Wand, wo wir alle drauf sind.
Ja, ja, das wäre gut, weil wenigstens gäbe es die da noch irgendwo. Online ist ja da alles ausradiert. Nee, aber ich hatte die Erinnerung, dass im Mickey Mouse Magazin ein Fernsehprogramm drin war. Also so eine komplette Fernsehzeitung.
Boah, keine Ahnung.
Und ich hab wirklich so hart nachgedacht, kann das sein? Boah, ich bin mir nicht sicher, vielleicht verwechsel ich das mit dem TV-Total-Magazin. Aber nein, ich habe sogar das Design vor Augen, wie das aussah und dass das auch immer die Disney-Filmparade mit Thomas Gottschalk so hervorgehoben hat. Also ein ganz großes Highlight. Und dass immer diese Disney, wenn irgendwas von Disney im Fernsehen lief, dass das so mega krass der Tipp der Woche war. Und ich dachte so, ich weiß noch, das gab's. Dann schnell gegoogelt, ganz wenig gefunden, aber ich habe was gefunden. Und unter anderem in einem dieser Mickey-Maus-Freak-Foren.
Ja.
Erinnert dich noch daran, dass es das Fernsehprogramm im Mickey Mouse Magazin gab? Allerdings, das Bild, was der dann hatte, war aus so einer Uraltausgabe. Das war nur eine Seite, das waren nur so, glaube ich, Programmtipps und das hatte ungefähr das Design von einem Telefonbuch. Also irgendwie so eine komplett gelbe Seite, wo in kleiner schwarzer Schrift einfach so ganz nüchtern nur so Sendungen standen, die kommen. Und es waren so, glaube ich, wahrscheinlich auf Kinder zugeschnitten, was so für Kinder interessant ist, nächste Woche im Fernsehen. Und da dachte ich mir erstmal so, okay, es gab mal ein Fernsehprogramm im Mickey Mouse Magazin, aber nicht, also das ist nicht das, was ich damals gelesen habe. Und ich glaube sogar, da bin ich mir noch unsicherer, das wäre so ein dünneres Heft zum Rausnehmen gewesen, das im Mickey Mouse Magazin drin war.
Okay.
Mit dem Mickey Mouse approveden Fernsehprogramm. Das habe ich nicht so genau im Netz finden können. Aber allein die Tatsache, dass es im Mickey Mouse Magazin irgendwann schon mal ein Fernsehprogramm gab, hat mich natürlich in meiner losen Erinnerung bekräftigt, dass ich mich nicht täusche und mir das nicht ausgedacht habe. Es ist kein Mandela-Effekt. Und als ich das gesehen habe, sind sogar meiner verblassenden Erinnerung, die ist getriggert worden und es sind ein paar neue Bilder plötzlich in meinen Kopf geschossen von dem, was ich damals im Mickey Mouse Magazin als Fernsehprogramm hatte. Und deswegen
Darf ich mal kurz die Frage einwerfen?
Ja.
Wie diese Erinnerung überhaupt irgendwie wiedergekommen ist? Bist du irgendwie nachts aufgewacht und oder hast du davon geträumt? Oder bist du morgens aufgewacht und dachtest, oh, da war ein TV-Teil im Mickey Mouse Magazin? Oder?
Ich glaube, ich kam eher dazu wegen Fernsehzeitungen allgemein. Okay. Ich hatte mir so gedacht, es kann auch sein, dass es aufgrund von irgendeinem Podcast-Thema war. Aber ich hatte auch kürzlich mit dem Kaffeemann mal über das Mickey Mouse Magazin geredet.
Ja, okay.
Und das kann sein, dass mir dann im Nachhinein daran schon eingefallen war, ach scheiße, ich hätte im Podcast mal das ansprechen können, dass es mal ein Fernsehprogramm im Mickey Mouse Magazin gab. Und dann habe ich aber gezweifelt, aber gab es das wirklich? ich glaube, so kam es zustande. Aber das wiederum hat mich auch dazu geführt, habt ihr... Das ist ja fast ausgestorben in den meisten Haushalten, aber früher das auch gemacht. Das haben alle gemacht, dass mindestens eine, meistens aber sogar mehrere Fernsehzeitungen auf dem Tisch.
Auf dem Klo?
Ja, auf dem Klo bei vielen auch, aber bei vielen auch einfach nur auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer vor der Couch, wo auch die Fernbedienung drauf liegt. Dass man da meistens so oft sogar mehrere Fernsehzeitungen hatte.
Also wir hatten immer nur die TV-Spielfilm und die lag immer auf dem Klo. Immer. Also ich meine, klar, manchmal habe ich die mir auch genommen und habe dann so drin geguckt, weil ich wissen wollte, was ich so gucken kann. So. Mhm. Aber meistens lag die eigentlich auf dem Klo.
Ja. Und
das waren noch Zeiten.
Ja. Da wusste man noch nicht so viel über Fäkalbakterien zu der Zeit.
Ja.
Da wurde auch mal so...
Ja gut, du bist ja auch... Ich meine, nach dem Klogang
ja.
hast du es ja nicht mehr gelesen. Du hast ja nicht mit der Zeitschrift den Arsch abgewischt. Sondern du hast ja, während du auf dem Klo sitzt... Ich meine, okay, du passt
also an die Toilette Also es gibt Leute, an, die klar, zwischenwischen und dann weiterlesen. Das gibt's.
Oh, okay.
Aber...
Zwischenwischen?
Ja.
Wieso?
Damit das nicht eintrocknet, wenn es länger dauert.
Wie lange dauert das?
Naja, wenn ich meine Zeitung lese, dann dauert das mal länger. Ich habe schon während eines Stuhlgangs ein komplettes Buch gelesen.
Okay.
Ja.
Welches Buch?
Da gab es aber sogar ganze Zwischenschisse, die stattgefunden haben zwischen anderen Schissen.
Die weichen ja. zwischen die cremigen.
Irgendwann kam ja. ich mir da auch so vor, als würde ich auf so einer nassen Sandburg sitzen.
Ich war auch so grieselig. Ja.
Aber sandig. Ja. Nee, man weiß ja inzwischen, das hatte mein Bruder auch vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, dass allein schon beim normalen Spülen sich scheiße Bakterien im ganzen Raum verteilen, die stundenlang da rumschwirren. Scheiße Partikel, ja. Also Fäkalbakterien und Fäkal kleine Stücke Scheiße, die werden wie Covid oder andere feine Flüssigkeiten, die in der Luft dann so schweben, durch den ganzen Raum katapultiert. Ja. Mhm. Deswegen meinte er, man soll besser immer spülen, wenn der Deckel schon unten ist. Okay. Wo ich dann gesagt habe...
Aber da kann man ja nicht... Das sieht man ja nicht, ob alles weggespült wurde.
Genau, das habe ich auch gesagt.
Ah.
Und dann musst du wieder den Deckel hochheben. Und dann kommt wahrscheinlich so eine angestaute Fäkalbakterien...
Wolke,
die dir sofort entgegen. Darum, ich hab das vorgeschlagen und mir gewünscht und dann hat ein Podcast-Zuhörer gesagt, genau das hätte er zum Nachrüsten, also er hat auch Beweisfotos geschickt, ein Klodeckel, der diese ganzen japanischen elektrischen Funktionen hat, mit App-Steuerung, der aber sogar ein Vakuum- und Geruchsneutralisierungssystem hat, das quasi aus dem Innentoilettenschüsselbereich die Kackwolke abgesogen wird und gleichzeitig mit einem Duftneutralisierer der Geruch schon in der Toilette verbessert wird. Mit so einem mechanischen System.
Okay.
Und ich hatte nämlich im Podcast gesagt, warum gibt es sowas nicht? Das wäre doch voll logisch, anstatt sich immer einzustinken und alles, warum wird das nicht einfach abgesogen? Und dann hat er mir geschickt, ich habe das zum Nachrüsten, zum auf die Toilette dranbauen, genau das zu Weihnachten von meiner Frau bekommen.
Aber an sich ist es ja trotzdem auch so, dass diese ganzen, ich meine, man sollte jetzt ja nicht unbedingt Scheiße essen, so an sich, aber der Körper ist ja auch darauf ausgelegt, dass er eine gewisse Menge davon ja auch aushalten kann.
Ja, aber
also,
ist das ein Grund, sich mehrmals täglich damit zu füttern?
Ja, nee, natürlich.
Nur weil nicht man etwas an sich, kann.
Aber ich glaube, es härtet aber halt auch ab. Weil wenn du das ja immer vermeidest und ich stell dir mal vor, irgendeiner, du läufst dann halt an der U-Bahn wieder und dann hat da halt einer hingeschissen und diese Fäkalbakterien schwirren da noch um diesen Scheißhaufen rum.
Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Aber mittlerweile ist es schwierig. Also
oder Lieblingssüßigkeit geht auch.
Oh, das ist ja noch schwieriger. Ich mag fast alles gerne.
Na, sag irgendeine, die du sehr magst.
Eine Süßigkeit, die ich sehr mag. Gummibärchen.
Du sagst einfach nur Gummi.
Saure. Gummi. Reifengummi.
Okay, irgendwas von diesen Gummibärchen, die du magst, sehr magst.
Ja.
Liegt angelehnt und auf einem Haufen Hundehaufen.
Ja.
Und du hast Hunger und gehst dran vorbei. Würdest du dann sagen, naja, ein bisschen hält der Körper ja aus. Und es ist dann nur so ganz leicht angelehnt. Es ist nicht richtig drin.
Es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja einen Unterschied, ob ich jetzt einen Haufen ins Klo gelegt habe.
Die Hundehaufen nur so ganz leicht.
Ob ich jetzt einen Haufen ins Klo lege und den wegspüle und dabei zugucke, wie er weggespült wird, weil ich ja auch will, dass er weggespült wird.
Hm.
Weil es kann auch passieren, dass da dann noch so ein kleiner Klumpen irgendwo hängt oder im Wasser noch schwimmt. Und das ist ja auch nicht geil. So, Das ist ja ein Unterschied und ich gehe ja nicht ganz nah dran, während gespült wird und krieg noch so die Plätscher ab oder so.
Hm.
Sondern ich gucke da von oben drauf im Stehen. Und mach dann den Deckel zu, wenn ich sehe, okay, ist weg, und mach den auch dann schon zu, während es vielleicht auch noch spült. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt dann meine Scheiße in die Hand nehme, nochmal dran rieche, vielleicht nochmal kurz leck und sie dann oder nochmal meine Süßigkeiten daran reibe.
Hm.
Also es ist ja eine unterschiedliche Menge an Viren und Bakterien, die da dran hängen, die ich dann in mich aufnehme, als wenn ich da ein bisschen Fäkalbakterien in der Luft einatme, würde ich jetzt sagen.
Ja, ja.
Ich meine, an sich muss ich aber trotzdem erwähnen, dass ich meine, es geht ja um mein eigenes Klo. Ne? Da ist es dann was anderes. Wenn ich jetzt aber irgendwo, ich habe übelst das Problem mit öffentlichen Toiletten. Weil wenn die dann auch nach Scheiße riechen, boah, das ist ganz schlimm, ich versuche dann auch immer die Luft anzuhalten, weil ich dann auch immer denke, oh, hier schwebt doch überall Scheiße rum, die will ich nicht einatmen. Weil, und das ist aber auch nochmal zusätzlich ein Punkt, weil es ist ja auch so, dass... jeder Haushalt hat ja seine eigene Bakterienlast, so, die von dem Menschen selber ausgehen. Also jeder hat sein eigenes Bakterienmilieu und daran gewöhnt sich ja der Körper auch. Also wenn du jetzt auch mit jemandem zusammenziehst und so, gewöhnt sich dein Körper dann auch in die Bakterien von der anderen Person. Das heißt, du kommst dann auch viel besser klar mit deren Scheißebakterien wahrscheinlich, als wenn du halt jetzt irgendwo in ein fremdes Klo gehst, wo halt zig Millionen Menschen kacken und pissen und diese Bakterien dann aufnimmst, kann ich mir auf jeden Fall, ist es natürlich nochmal eine andere Last und kann der Körper auch anders drauf reagieren. Und da denke ich aber auch wiederum, dass die eigene Aufnahme von Scheißebakterien in der Luft von dir selber, da hilft, immuner dagegen zu werden, gegen fremde Scheißebakterien.
Mhm. Ja, das könnte gut sein. Das könnte gut sein.
Und wenn ich die alle wegsaugen lasse, so super schnell, dann ist das vielleicht gar nicht so gut an sich für das Immunsystem des Körpers.
Mhm. Das Fäkalsystem des Körpers, ja, würde ich sagen.
Genau.
Das getrennt davon. Ja, naja, interessant, darüber nachgedacht zu haben, das stimmt. Ja, dann würde ich auch jetzt bewusst mit offenem Deckel spülen.
Ja.
Ja.
Vor allem ist es ja deine eigene Scheiße. Eben, und die kennt ja dein Körper.
Mhm. Ja, ich finde es bizarr. Also in meiner alten Wohnung war das getrennt tatsächlich. Da ist das Badezimmer so durch so eine Mittelwand getrennt gewesen zwischen Dusche und Waschbecken und Toilette. In meiner aktuellen Wohnung, wie das halt meistens ist, ist alles in einem Raum. Da denke ich mir aber auch oft, wann, klar, das hat auch was mit den Armaturen und Wasseranschlüssen zu tun, aber trotzdem, es hätte ja auch eine Lösung gegeben. Warum haben Menschen irgendwann gesagt, der Ort, wo wir uns am meisten waschen und am saubersten machen wollen, mit Badewanne, Dusche, Waschbecken, ist auch der Ort, wo wir kacken. Und wir machen das alles in einen Raum. Grundsätzlich, als unser Hauptkonzept.
Ja.
Die Waschstätte ist auch die Fäkalstätte.
Ich glaube, aber da hatten wir eigentlich auch echt Glück an sich, weil, also erstens wollte ich kurz einwerfen, solche Vakuumtoiletten, denke ich, wären in öffentlichen Räumen halt sehr gut und sehr sinnvoll. Das wollte ich nur mal kurz noch erwähnt haben.
Mhm.
Aber ja, genau, und der Fakt mit dem, dass wir alle an demselben Ort kacken und uns waschen, ich glaube, da hatten wir wirklich Glück gehabt, evolutionär vielleicht, weil als wir in der Steinzeit noch in Höhlen gelebt haben, haben wir ja auch nicht am selben Ort geschissen und gepisst, an dem wir uns waschen.
Da hat man wahrscheinlich manchmal geschissen und gepisst, wo man geschlafen hat.
Ja, aber in der Nähe vielleicht, aber ja nicht direkt neben das Bett hast du ja auch nicht geschissen. So, du wurdest dann, jemand hat dich begleitet und er hat dir zugeguckt beim Kacken, damit du nicht überfallen wirst von einem Säbelzahntiger und dann war wieder zurück.
Waren die schon so auf die Art zivilisiert? Ich dachte, die hätten
immer einfach im Mittelalter
spontan laufen lassen, da wo sie gerade waren.
Ja, das war im Mittelalter ja dann so.
Aha.
Da hat man ja die ganze Kacke auf die Straße auch gekippt oder da haben sie, keine Ahnung wo, auch hingeschissen und gepisst. Und dadurch ist ja dann auch die Pest entstanden im Endeffekt oder halt die Krankheiten, weil halt dann Ratten da waren und bla bla bla. Das war ja eine Kettenreaktion.
Mhm.
Und ich denke halt, dann haben sie irgendwann gedacht, okay, wir müssen das, ich weiß ja nicht, ob das grundsätzlich so früher gebaut wurde dann, dass man das trennt Und dann irgendwann gesagt, okay, aber es ist ja viel einfacher, wenn wir Häuser bauen, dass die Leitungen alle gleich gelegt sind und nicht zwei verschiedene an zwei verschiedenen Stellen. Wir vereinen das. Und ich kann mir aber dann vorstellen, dass das im Endeffekt Glück war. Also man hat ja gemerkt, okay, durch feste Toiletten und so wird das Hygienesystem verbessert, wir werden weniger krank. Und dass wir das dann zusammengelegt haben, war einfach nur Glück, dass unser Körper damit klarkommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Verstehst du meinen, ja, das, und deswegen hat man es jetzt auch so beibehalten. Ist halt einfacher so zu bauen.
Ich meine, deswegen haben manche Leute je nach Wohnung auch in ihrem Badezimmer noch ihre Wasch- und Spülmaschine oder so, weil es halt von den Wasseranschlüssen her da nicht anders ging.
Boah, die Geschirrspülmaschine?
Ja, auch schon.
Im Klo?
Klar, wenn du so sagst,
ich
habe nicht genug Platz für beides und dann will ich lieber eine Geschirrspülmaschine haben, weil ich meine Wäsche eh nicht wasche oder so, dann mache ich den Geschirrspüler hin.
Boah, okay, das finde ich aber
auch. Und leg dann meine Kleidung einfach in den Geschirrspüler.
Ja, also ich weiß nicht, ne, mein eigenes Klo finde ich halt gar nicht eklig eigentlich, außer es ist dreckig vielleicht dann. Also ich meine, Klo ist schon immer irgendwie eklig an sich, finde ich schon. Auch mein eigenes Klo. Aber es ist ja trotzdem noch was anderes als ein fremdes Klo. Außer halt von Leuten, die man kennt. Da finde ich, das ist dann auch nicht so
eklig. Ja, das sind ja auch keine Fremden.
Genau. Aber trotzdem würde ich nicht mein Geschirr, mit dem ich esse, mit einer Geschirrspülmaschine im Klo sauber machen. Das ist genauso wie halt, jetzt zum Beispiel, ich bin ja ausgezogen. Mein Bruder wohnt ja jetzt alleine in der Wohnung, in der ich vorher war. Und der hat auch gemeint irgendwie, dass die Spüle nicht mehr wirklich geht und deswegen wäscht er sein Geschirr in der Badewanne.
Oh. Okay.
Oder im Waschbecken. Aber das ist, ich meine, okay, das, ich muss sagen, das Bad ist ein bisschen, das ist halt so typisch Altbaubad, so länglich aufgebaut. Aber irgendwie finde ich das trotzdem auch nicht geil. Wo stellst du das dann hin? Ist dann immer so ein Tablett dabei, wo du das dann alles draufstellst oder nimmst du einfach einen Wäschekorb? Und legst es dann da alles rein und dann, das würde ich irgendwie so versuchen, so schnell wie möglich zu regeln. Und wenn, dann würde ich so super, wenn ich das machen müsste, dann würde ich so super empfindlich damit sein irgendwie. So nur noch eine eigene Kiste nur fürs dreckige Geschirr, eine eigene Kiste fürs saubere, sowieso sollte man sowieso so machen. Aber dann auch irgendwie, dass es ja nichts von den Armaturen berührt irgendwie, keine Ahnung. Da kommt dann wieder meine meine Bakterienphobie hervor. Viren und Bakterienphobie.
Was ich verstehen kann, ist, weil das Badewasser an sich ist ja sauber und viele Leute machen ja dann noch irgendeinen Badezusatz oder so rein. Also das ist ja reinigend und soll ja Bakterien und Schmutz töten und auflösen.
Aber das Waschbecken...
Nee, aber ich meine halt die Badewanne in einem anderen Zusammenhang. Deswegen habe ich nie verstanden, Leute, die dann immer so direkt sagen, was, nein, und dann so würgen und sowas. Ja, wenn du einfach ein Bad nimmst und kotest, also während des Badens. Weil, klar, du musst dann, du musst manchmal so einen kleinen Schokoladen-U-Boot oder so wegschubsen, aber du hast ja Platz in der Badewanne und Das gibt dir mal so einen kleinen Kuss und dann schubst du das in die andere Richtung und dann geht es seines Weges so.
Und
man kann da auch drauf achten, wenn man jetzt nicht jemand ist, der sich krass in der Badewanne die ganze Zeit bewegt und da Schwimmbewegungen macht, dann kann man es auch schaffen, alles, was man nicht berühren will, in seine eigene Ecke der Badewanne so zu verbannen und dann alles immer so dahin zu schubsen. Das ist wie im Weltraum. Leute, legt mal eure Pingeligkeit ab, das ist wie im Weltraum. Wenn du in der Badewanne etwas anstößt, dann treibt es für immer in diese Richtung weiter, außer man macht gegensätzliche Bewegungen. Also, wenn man sich das einmal angewöhnt, immer nur so Hände aus dem Wasser raus, zurückbewegen, Hände ins Wasser rein, nach vorne bewegen, raus, zurückbewegen. Das ist die Kutschubstechnik, mit der man das schön den Wasserstrom, eine Art Strömung in der Badewanne erzeugt, die alles... wo man nichts mit zu tun haben will, ans Fußende packt. Und wenn man eine enge Badewanne hat, dann macht man halt die Füße aus dem Wasser raus nach oben und legt sie dann auf die Armatur oder so. Wow,
was ein entspanntes Baden. Vor allem, du hast doch auch in der Badewanne automatisch, wenn du, darfst dich dann gar nicht mehr bewegen. Weil dadurch, dass es ja auch ein geschlossener See ist, im Endeffekt, oder Teich, ist ja automatisch auch immer so eine Zirkulation da drin, dass da immer irgendwie ein Strudel entsteht oder
dann irgendwie kaufst alles du halt im einmal Kreis so ein Zwischengatter, was halt wie so ein Gefängnisstäbe.
Wie wär's einfach ins Klo zu kacken? Wir haben doch eben festgestellt, dass es eh immer alles in einem Raum ist.
Ja, stimmt. Ja, ja. Gut. Ja, aber...
Und wie machst du das dann überhaupt? Danach, wenn der Abfluss vom Klo ist doch nicht... Also ich meine, was in der dünne Kack-U-Boot musst du legen?
Nein, dann damit kaufst du dir so eine Art Kescher und fischst es dann raus und tust in die Toilette nachher.
Ja, und wo machst du den Kescher dann hin danach?
Hängst du an die Wand.
Und was ist, wenn es halt weicher oder cremiger wird, als man erwartet hat?
Ja, dann musst du dann irgendwie ein Bindemittel reinschütten oder irgendwas Chemisches, damit das verklumpt. Da gibt es Lösungen, so Sachen, mit denen man auch Öl aus dem Wasser filtern kann. Als wenn man nur will, geht alles. Man muss sich auch nicht immer so anstellen. Außerdem zum Beispiel, ich habe ja immer noch aktuell lange Haare. Die erzeugen eh automatisch nach jeder Dusche und jedem Bad so eine Art Naturhaar-Wasserfilter am Ausfluss.
Ja,
also,
und du kannst dir damit gleich hängen. Den Arsch abwischen. Ja. Schmeißt du dann das benutzte Klopapier auch ins Badewanne?
Das ist doch der Grund, warum man es macht. Man braucht dann kein Klopapier.
Ach so.
Man wäscht sich doch eh den Hintern, während man in der Badewanne ist, automatisch. Das ist wie eine Dauer-Arschdusche in dem Sinne.
Ja, okay.
Ja. Das ist das Praktische und das ist es mir dann wert. Also es wäre es mir wert, wenn ich es so machen würde, aber meistens...
Spielst du auch mit dem dann?
Ich esse gar nicht so viel vom Bad, weil ich will auch nicht mit so einem vollen Bauch ins Badewasser. Das ist auch nicht gut. Aber gerade hattest du gesagt vorhin, bist du nachts wach geworden und plötzlich hast du an das Mickey Mouse Magazin gedacht, ne?
Ja.
Und ich muss jetzt langsam mal drüber nachdenken, zu überprüfen, ob ich schlafwandle aus heiterem Himmel, obwohl ich das meines Wissens nach früher nicht gemacht habe, weil ich bin jetzt in einem Abstand von so ein paar Wochen oder als innerhalb von 2-3 Monaten mehrmals. Nach dem Aufwachen habe ich Verletzungen festgestellt an mir, die aber komisch sind, wo ich mir nicht erklären kann, wo die herkommen.
Okay.
Und das eine ist, das war noch so, okay, vielleicht habe ich mich da mal gestoßen, habe es nicht gemerkt, dass ich morgens plötzlich so sehe, ich hatte einen riesigen schwarz-dunkelblauen blauen Fleck so im, was ist denn das hier? Hüftbereich.
Innenoberschenkelbereich?
Nee, eher so am Bauch, direkt über der Hüfte. So ein riesiges Ding. Und das sah sogar so aus, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, dass irgendwelche inneren Blutungen sind, weil es richtig krass groß und blutig dunkel war. Und dann habe ich halt auch so mal so rumgegoogelt und dann gesehen, okay, wenn es irgendwie nicht weggeht nach ein paar Tagen oder nicht besser wird, könnte das wirklich sowas sein, muss man zum Arzt gehen. Aber in der Regel hat man sich irgendwo gestoßen und hat es nicht bemerkt. Also wenn das jetzt nur so ein Einzelfall ist und direkt... von Tag zu Tag besser wird, dann hat man sich wahrscheinlich irgendwo gestoßen. Und so scheint es auch gewesen zu sein, weil inzwischen ist es wieder weg, aber das war echt, ich glaube, so ein krassen Bluterguss, vor allem am Bauch, aber am Körper allgemein, habe ich noch nie, glaube ich, gehabt. Als ich noch Fußball gespielt habe, kann das doch schon mal gewesen sein, aber der war halt plötzlich da und ich habe null Ahnung, wie das passiert ist. Und mir ist es halt nach dem Aufstehen sofort aufgefallen, ein paar Sekunden, nachdem ich wach war, habe ich sofort gesehen. Dann das Zweite aber, das war erst vor ein paar Tagen und ich merke es halt gerade immer noch, habe ich an einer Fingerkuppe so eine Schnittwunde, die was ein bisschen größer ist und der Finger ist super verstaucht. Also dieses Verstauchte habe ich immer noch.
Okay.
Und gleichzeitig, also, parallel dazu, habe ich so eine Art sehr feine, dünne, aber lange, die geht so über meine komplette Wange, auch so eine Schnittwunde. Und zwar ist es so, als wenn man im Vorbeigehen so am Gebüsch nicht gesehen hat, dass da irgendwie ein Strauch ist und dann als wenn so ein Rosendorn, aber nur so ganz leicht mit der Spitze so einen ganz kleinen, dünnen Ratscher einem irgendwo gemacht hat. Bloß halt über die ganze Backe so einmal durchgezogen. wenn man so nur ganz mit einer ganz feinen Messerspitze nur die alleroberste Hautschicht so aufgeratscht hätte, aber halt so länglich wie so ein Schnitt.
Okay, also ich meine, du hast halt keine Katzen oder so. Ich hatte auch jetzt mal einen Kratzer im Mund, so, ne, wo ich dann auch...
Oh, im Mund?
Da erinnere ich mich noch, ne, eher im Mund, weil meine Katze in meinem Mund immer schläft.
Die wollte eine Spinne daraus schlagen, die dir in den Mund gekrochen war.
Genau. Oder es lebt jemand bei dir in den Wänden oder so. Und der geht dann halt nachts immer zu dir und macht so ganz kleine Schnitte. Ja. Weil, ey, ich habe gerade letztens ein Video gesehen, wo irgendwie so ein Rabbit Hole, also mal wieder, dass es so ein Fetisch gibt mit Augäpfeln von schlafenden Frauen. Also ich weiß nicht, ob da mehr dahinter liegt an sich, so, ne, dass es eigentlich darum geht, oh, wie eine bewusstlose Frau, oh, mit der kann man machen, was man will, ob das so der Grundsatz davon ist. Könnte ablecken. Sein, bei einigen. Ja, und dann manche lecken, die machen dann die Augen auf, während die schlafen, in dieser Tiefschlafphase, und dann lecken die auch die Augäpfel ab und so.
Ja, was ich aber weiß...
Vielleicht so, dass der auch denkt, so, oh, ich schneide den immer und mal gucken, wann ob er aufwacht. Und geilst dich halt voll daran auf, dass du auch wie so bewusstlos bist.
Ja, wenn ich das wüsste, es ist eine Person, mit der ich hier zusammenlebe, dann würde ich halt sagen, be my guest, so, kein Thema. Solange du mich nicht umbringst. Aber ich darf dann aber auch solche bizarren Sachen mit dir machen. Nee, aber ich wüsste halt, also wie gesagt, ich war komplett alleine und ja, es ist schwer zu sagen, aber ich meine, es gibt Möglichkeiten. Vielleicht habe ich die halbe Nacht irgendwie, war ich auf der Couch eingeschlafen, bin danach ins Bett gegangen, aber kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich noch halb am Schlafen war, als ich ins Bett gegangen bin oder sowas.
Da bist du an den Rosenbüschen in deiner Wohnung vorbeigelaufen.
Oder mir ist, obwohl ich das ja auch gewusst haben müsste, hätte ich mich ja daran erinnern müssen, aber was ja schon mal passiert ist, aber dann konnte ich mich halt daran erinnern und bin halt auch wach geworden davon, dass ich im Bett noch einmal Switch gespielt habe und mir, weil ich eingeschlafen bin, die Switch ins Gesicht gefallen ist.
ja, das kenne ich.
Das, aber dann wüsste ich halt, was es war. Das ist halt das Komische daran.
Ja. Also, aber du hast doch so eine Kamera.
Ja, aber die habe ich halt aus, wenn ich zu Hause bin.
Ja, dann muss ich mal anmachen. Mach doch mal, wenn du im Bett liegst, mach das mal für so einen Monat oder so. Da wird ja wohl irgendwas passieren. Dass die sich halt beim Schlafen filmt, so.
Das,
dann weißt du Bescheid.
Ja, das ist eine gute
Idee. Ob dich jemand anritzt oder ob du selber das bist.
Mhm. Das ist eine gute Idee. Es gibt das ja auch als Fetisch. Ich habe das aber nur mal gehört aus Japan, dass Leute, und das ist halt alles auch, soweit es geht, also klar, bei Prostitution kann man das halt nie genau wissen, aber. Es ist mit Consent und Zustimmung dann auch immer gemacht, also es ist jetzt nicht so eine K.O.-Tropfen-Aktion, dass Leute zu Prostituierten gehen und die in Absprache miteinander der Prostituierten Schlafmittel geben, damit die bewusstlos ist. Mhm. Und die dann, wenn die bewusstlos ist, mit der irgendwelche Sachen machen oder schlafen oder so, oder als ich glaube sogar noch nicht mal, es geht darum, dann mit der zu schlafen, sondern mehr so an der so rumzuspielen, so auch die, wie du es gerade gesagt hast, die Augen so hoch zu machen oder irgendwie so am Mund rumzuschlackern. So.
Den Schwanz einfach in den Mund drücken und so.
Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, das glaube ich auch, aber nur als ich da mal von gelesen habe, das war natürlich auch auf einer normalen, so Weiß-Magazin oder so einer artigen Seite, die zeigen da jetzt auch kein Pornomaterial, aber da ging es echt mehr so darum, nur so wie so ein interessiertes Kind an diesem schlafenden Körper rumzuspielen, dann immer so den Arm hochzumachen und dann fällt er wieder runter.
Ja.
Aber dass das trotzdem ein Fetisch ist, dass es die trotzdem erregt und wahrscheinlich dann so in der Erinnerung dann man sich daran aufgeilt, aber das darf hier Prostituierte halt gebucht werden, nur um sich freiwillig bewusstlos machen zu lassen und dann wird das auch gefilmt immer, wie die dann da mit denen so, an denen so rumhantieren währenddessen.
Okay, ja, das sind aber auch, ja, ich meine, das ist so ein, also es sind ja auch so Rape-Fantasies im Endeffekt, ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich generell ein unproblematischer Fetisch ist, sage ich mal. Weil
ich glaube, ja, es wird
einen bewusstlosen Körper rumzuspielen und auch wenn es irgendwie von mir aus eine kindliche Sensation ist, aber es ist trotzdem irgendwie irgendwas, ich weiß nicht.
Ja.
Ja, sobald sich die andere Person nicht wehren kann und das sexuell erregend zu finden, ist schon problematisch, oder?
Ich weiß, was du meinst, weil man sich dann auch zu Recht zumindest die Frage stellt, färbt das dann noch irgendwie auf andere Bereiche bei diesem Menschen ab? Ist der grundsätzlich dann heimlich jemand, der noch mehr machen wollen würde? Hat der Tendenzen dazu? So auf der anderen Seite, es gibt auch Leute, bei denen das tatsächlich nur diese eine Sache ist, die aber harmlos abläuft. Und ansonsten sind die komplett andere Menschen. Aber ich denke, problematisch, wirklich 100% problematisch ist es ja immer dann, wenn die ganze Sache tatsächlich ohne den Willen einfach gemacht wird oder jemand dabei zu Schaden kommt.
Ja, ja, natürlich. Wenn das natürlich einvernehmlich ist, ja. Aber ist schwierig. Ist schwierig.
Zumindest, so. wie gesagt, diese Frage, ist es wirklich so ohne Folgen und hat das gar keine anderen Implikationen, wenn jemand generell solche Gelüste hat? So,
also, genau, ne? Ja. Genau, wie, das meine ich.
Ja. Das ist genauso, wie wenn jemand sagt, ich gehe gerne in so ein Puppenbordell, die es ja auch gibt, auch in Deutschland gibt es da, glaube ich, ein oder zwei, wo man diese lebensechten mit diesem Flashlight-Material, was sich wie echte Haut auch anfühlt, komplette Puppen nach seinen Vorstellungen designen und anziehen lassen kann, um dann mit denen alles zu machen, was man will. Wenn jetzt ihr einer sagt, okay, ich will eine 6-Jährige haben als Puppe, dann denkst du so, ja klar, der missbraucht jetzt kein Kind, das ist ja nur eine Puppe, tut ja keinem weh, aber auf der anderen Seite sagst du zu Recht, das ist schon problematisch, dass der eine Kinderpuppe will.
Genau, eben, weil das ist ja, und weißt du, so ein schlafender Körper, der bewusstlos ist, ja, ich kann verstehen, dass das so interessant ist, so, ne, und dass man das vielleicht mal wirklich mal probieren will, so, oh, was kann man machen, so, aber genau das halt sexuell erregend zu finden, das ist so dann die Problematik.
Ich weiß halt auch gar nicht, wie sicher man das schon, oder ob das überhaupt so gibt, auch wissenschaftlich erforscht jetzt oder psychologisch erforscht, klassifizieren und klar sagen kann, ab wann ist etwas in Anführungszeichen krank oder psychisch auch bedenklich? Und ab wann ist es halt nur dieser harmlose Fetisch, bei dem ja keiner zu Schaden kommt? Und wenn es Spaß macht, dann soll doch jeder machen, was er will, solange man niemandem wehtut und es freiwillig ist. Gibt es da so eine medizinisch oder psychologisch begründbare Grenze zwischen? Also ich denke, jeder hat da persönlich seine Vorstellung von, ab wo er sagt, das finde ich nur noch krank. Das hat für mich nichts mehr mit irgendwie sexuellem Ausleben zu tun. Da hat, glaube ich, jeder seine eigene Definition von persönlich. Aber gibt es da auch nochmal sowas, wo man wie bei Pädophilie so sagen kann, das ist eigentlich mehr eine Störung, die nicht so sein sollte und die man als Krankheit mehr behandeln müsste und betrachten müsste als nur so, naja, der Mensch liebt halt Kinder, so harmlos gesagt. Darf er halt nicht machen, weil es den Kindern schadet. Aber genau, dass man da auch nicht sagt, der Grund, warum das nicht ausgelebt werden darf, ist nur, dass das den Kindern schadet. Das ist nicht, dass die Person selbst das auch nicht machen sollte, weil das einfach für die Person, aus Sicht der Person auch eine kranke Störung ist.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wenn wir jetzt sagen würden, das schadet den Kindern nicht und wenn die Kinder Bock drauf haben, sollen sie es doch machen, ne? Das ist nicht der einzige Grund oder die einzige Hürde, warum man das nicht als einen normalen Kink betrachtet. So.
Ja. Ja, es ist, also, ich meine, ja, ich weiß nicht. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es da schon Klassifikationen für gibt. Also ist natürlich dann auch wieder vom Individuum abhängig. Dann werden die befragt und festgestellt und psychologisches Profil erstellt und so weiter und so fort. Aber ja, aber ob das so grundsätzlich schon, ich weiß es nicht. Kann mir vorstellen, irgendwie schon, aber irgendwie...
Ich bin da halt auch kein Experte für, ne?
Nee, also, ich auch nicht.
Ich hab da mehr auch nur so meine persönlichen Grenzen und sowas oder meine persönlichen Ansichten über verschiedene Sachen. Aber ja, dann siehst du halt irgendwelche ultra-extremen BDSM-Praktiken, wo ich sagen würde, das ist ja schon einvernehmliche Körperverstümmelung, wo auch Verletzungen, krasse Verletzungen entstehen, wo aber tatsächlich alle Beteiligten das selber wollen und geil finden. Aber wenn man da nicht selbst in diesem Kink drin hängt, denkt man halt mehr so, ey, im normalen Leben wäre das nicht so einfach erlaubt, egal ob eine Person das will oder nicht, solche Schäden zu erzeugen oder weiß nicht, sich fast gegenseitig umzubringen oder so. Man darf ja auch nicht einfach Sterbehilfe machen, nur weil beide das wollen. Das meine ich halt so. Also es gibt ja schon dann auch wieder Grenzen, aber viel, viel bewegt sich da auch in diesen Fetischecken im krassen Grenzbereichen schon ab.
Ja, aber einiges bewegt sich auch im absolut schwarzen Bereich ab. Also, ja. Schwierig.
Und vieles ist ja auch eher so richtig erst durchs Internet sichtbar geworden. Dadurch, dass sich dann da auch irgendwie für jede extreme Form Gleichgesinnte leicht plötzlich finden konnten, die wahrscheinlich vorher das nur so für sich behalten hätten und nicht gedacht hätten, dass es noch andere gibt, die auf Thomas die Lokomotive stehen oder so. Und auf der anderen Seite ist ja auch viel mehr möglich geworden, Sachen, sei es nur die Fantasie anregend, auszuformulieren und auszuleben. Allein schon so in Online-Welten, wo es ja auch mal diese Regel gibt, if it exists, then there is porn about it oder so. Diese Geschichte. Wie kam er drauf? Ach ja, genau, weil wir vermuten, dass jemand nachts sowas mit mir macht.
Ja.
Sonst wären wir jetzt drauf gekommen.
Ja, stimmt. Ja, aber genau, was war dein Plan eigentlich? Also ich bin dafür, dass du dich einfach filmst beim Schlafen. Aber ich weiß ja nicht, ob du einen anderen Plan hattest noch.
Ja, das ist eine gute Option. Das probiere ich mal aus. Also, wobei so oder so, vielleicht war es jetzt auch einfach nur Zufall, dass in einer kurzen Zeitspanne zweimal sowas Auffälliges passiert ist, aber wenn jetzt nochmal in den kommenden 2 Monaten sowas ist, wo ich mir denke, what the fuck, warum habe ich eine Verletzung?
Ja.
Dann muss ich Hardcore-Maßnahmen ergreifen, das zu überprüfen. Also das wäre mir dann schon zu rätselhaft. Wenn es jetzt bei diesen 2 Vorfällen bleibt, dann kann man ja immer noch davon ausgehen, eventuell doch unbemerkt tagsüber schon passiert, aber dann nachts hat es sich erst ausgeprägt.
Ja.
Ne? Also vielleicht beim Kochen geschnitten und
im Gesicht.
Ja.
Weil du auch immer so, du bückst dich halt immer beim Schneiden.
Ja, oder so beim Probieren am Messer gelutscht und dann nicht gemerkt.
Dass du den ganzen Mundwinkel aufgeschnitten hast.
Übrigens, da muss ich nochmal kurz anknüpfen, wegen dieser Frage, diese Schwellenwelt zwischen, ist das psychologisch irgendwie bedenklich oder ist es eher gefährlich krank oder ist das noch ein auslebbarer Kink, den man vielleicht selber nicht versteht? Da hatte ich mit Lori Woods nämlich drüber gesprochen bezüglich Kannibalismus.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr auch, wie da unser Ergebnis war, aber halt wie gesagt, wie da auch gesetzlich so, weil auch das gibt's als Fetisch.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn man einen nicht tötet, aber Stücke von jemandem isst und solche Sachen, ist das gesetzlich erlaubt oder nicht?
Und, ich glaube nicht.
Ne?
Also ich bin relativ sicher, dass es nicht erlaubt ist. selbst wenn es einvernehmlich ist. Mhm. Aber also zumindest in Deutschland.
Wir waren da wegen dieser Armie Hammer-Sache drauf gekommen.
Ja.
Ja, das war.
Bei einem Kannibalen von Rotenburg.
Der hat aber einen getötet.
Aber das war ja auch einvernehmlich.
Ja, ja, aber er hat einen getötet. Also da kann man halt klar sagen, wo die krasse Straftat unabhängig vom Kannibalismus aber war.
Der andere wollte das.
Ja, aber deswegen, du darfst ja auch nicht einfach Sterbehilfe machen.
Ja.
Also beim Töten, wenn du jemanden tötest, da ist klar, dass es egal ist, ob der das wollte oder nicht. Das darf man gesetzlich nicht. Aber das hat jetzt nicht direkt was mit dem Kannibalismus zu tun, das meine ich halt.
Ja.
Also dass der da verknackt wurde und alles liegt hauptsächlich an dem Töten begründet. Und ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn er jetzt nur Stücke von dem gegessen hätte und dann wäre er wieder nach Hause gefahren.
Ja, das ist, glaube ich, es ist nicht erlaubt.
Ach ja, ich weiß wieder. Nee, ich weiß die Lösung. Ich weiß die Lösung. Ich glaube, es war wirklich so. Wenn du ein Stück von jemandem isst und der lebt und alles ist gut und das verheilt oder so, das ist erlaubt.
Echt?
Aber wenn du das nach dem Töten machst, ist es Leichenschändung und das ist verboten.
Aha.
Und dann wirst du für die Leichenschändung bestraft. Ich glaube, das war das okay. Ergebnis, was wir hatten.
Okay.
Ja.
Okay. Weiß nicht, wie ich dieses Ergebnis finde.
Weil wenn du jetzt bei einem normalen BDSM-Praktiken jemanden irgendwie so krass auspeitscht, dass der blutende
Fleischstücke verliert.
Ja, oder richtige aufgeplatzte Wunden davon trägt. Oh, oder sowas, ne?
Ja.
Da gibt es ja auch Sachen mit Messern anritzen und so Geschichten, die dann im beidseitigen Einvernehmen gemacht werden. Und das ist meines Wissens nach alles nicht, dass es bestraft werden kann. Und wie da sehe ich dann jetzt auch nicht so den großen Unterschied zwischen, da hat jemand ein Stück von einem gegessen, das aber nachwächst oder so oder nur eine Narbe hinterlässt, weil die Verletzung an sich ist dann ja auch nicht so großartig anders und das Zufügen der Verletzung. Und ob man dann da noch das Stück isst oder nicht, macht den Braten jetzt nicht fett. Also das ist ja kein Experte dafür.
Ja, so okay.
Halbwissen. Halbwissen des neugierigen Internetseefahrers. Boah, irgendwann schalte ich alle Überwachungskameras an und trage immer, wenn ich schlafen gehe, eine GoPro, die angeschaltet ist am Körper und sehe dann, wie ich schlafwandel in so Fetischclubs.
Ja.
Die ganze Nacht, damit, während ich schlafe, in Fetischclubs verbringe. Mich völlig verstümmeln lasse und wieder nach Hause gehe.
Damit hätten wir jetzt dann auf jeden Fall gelöst, das Rätsel. Also.
Ich brauche noch unbedingt deine Einschätzung als Tierexpertin, denn es gibt ja so einen, der wird auch im Express extrem gepusht, bei express.de, dass die so massiv Werbung für den ständig machen, für seine Sendung. Diesen Hundeexperten, der irgendwie bei RTL immer so Hunde-Coaching-Formate hat und Hundeexperten-Formaten. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich weiß selbst gar nicht gerade, wie der heißt. Der heißt es dann immer so, das ist Martin Deutschlands bekanntester. Martin Ritter, ja.
Ja.
Hundeprofi. Was hältst du generell von dem?
Also, ich meine, es ist jetzt schon länger her, dass ich irgendwie was von dem wirklich mitgekriegt habe, muss ich sagen.
Ha?
Also, aber damals fand ich den eigentlich, und was er so, wenn ich dann mal was mitkriege, was er so postet oder so, denke ich, ja, okay, der hat eigentlich grundsätzlich eine gute Einstellung, aber ich kann mich auch sehr stark täuschen. Also,
ich habe jetzt auch gar keine schlimme Geschichte über den oder sowas.
Okay,
keine Enthüllungsstory, keine Sorge.
Gut, ja, okay, gut. Weil ja, nee, also ich habe bisher eigentlich gedacht, ja, nee, der hat eigentlich, dass man halt nicht mit Gewalt und so, also ist ja eh verboten eigentlich, aber ja.
Er hat jetzt nur was gesagt, wo ich auch irgendwie die Bedenken nachvollziehen kann, aber mir dann trotzdem auch aus eigener Erfahrung nicht so sicher bin, ob er es nicht trotzdem übertreibt. Darum wollte ich mal auch deine Meinung als Expertin für Tiere wissen. Mhm. Und zwar geht es ums Thema Stöckchen spielen.
Ja.
Weil er gesagt hat, lass das Stöckchen spielen sein, es ist gefährlich. Ich erlebe es immer wieder, dass Hunde ein kleines Stück davon abkauen, kleine Splitter im Hals hängen haben, Abszesse bilden sich oder der Hund trägt den Stock wie eine Zigarre vorne und rammt sich den Stock rein. Kein Stöckchen spielen, Ausrufezeichen.
Ja. Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Also grundsätzlich sollte man es wirklich nicht machen, wie er auch sagt, also wenn er dann Stöckchen schmeißt und dann nimmt der Hund in den Mund und der läuft damit halt wirklich, ja, wie als wäre es halt eine Zigarre vorne.
Das hat und mein dann Hund übrigens nie doch gemacht mal. Mit der Zigarre. Ja, das habe ich auch nie erlebt.
Das kann passieren. Also ich habe das schon öfter jetzt gesehen. Und auch meine Hunde machen das so manchmal. Man muss halt seinen Hund irgendwie so einschätzen können, auch im Prinzip. Ne? Du musst halt wissen, ob er das, wie er den immer trägt und so. Es ist halt, ja, es ist halt schwierig. So, wenn ich jetzt so ein Hundeprofi wäre im Fernsehen, würde ich auch grundsätzlich sagen, wahrscheinlich, macht's nicht lieber so auf die Art. Aber ich spiele halt auch ab und zu mit den Stöckchen. Aber ich habe halt schon dann mittlerweile halt ein Spielzeuge für die Hunde. So, oder halt ein Holz. Es gibt auch so Stöcke, die du kaufen kannst, die halt dann besonderes weiches Material haben und die halt eben nicht im Hals stecken bleiben können an sich oder so. Ich habe das auch schon, meinem Hund musste ich auch schon aus dem Rachen, also nee, aus dem, das ist nicht der Rachen, sondern aus dem Gaumen. Genau, da hat sich so ein Stück Holzsplitter genau zwischen die Zähne in den Gaumen eingeklemmt und die hat er nicht mal rausgekriegt. Da musste ich den auch schon rausholen. Mhm. Also ich kann es verstehen und ich habe es halt auch schon erlebt und ja, wenn halt die Bröckchen nicht ausgespuckt werden, sondern runtergeschluckt und so, ist schon gefährlich. Also ja, es ist von mir aus klingt spießig oder zu helikoptermäßig oder so, aber da ist was dran. Da ist halt leider wirklich was dran, ja.
Aber ich sag auf der anderen Seite nur so, die Problematiken sehe ich auch. Ich weiß aber nicht, was ich von dieser Verteufelung des Stöckchenspiels jetzt als Fokus halte, aus dem Grund, wenn du Stöckchen spielst, also ich habe da eh nie jeden beliebigen Stock genommen, sondern ich habe auch mal geguckt, wie fest ist der und kann der Hund sich damit verletzen und kann er den verschlucken und so. Und ich kenne ja auch meinen Hund von damals, der hätte nie einen Stock gegessen oder den so getragen, dass es für ihn zu gefährlich ist. Aber weil jetzt kommt aber das andere. Also man sollte eh, egal mit was man wirft, wenn man mit seinem Hund spielt, mal kurz gucken, ob das ein Scheißstock ist. Aber und auf der anderen Seite hat mein Hund auch, wenn ich kein Stöckchen gespielt habe, ständig alles in den Mund genommen, sich selbst irgendwie einen Stock aus dem Gebüsch geholt und den rumgetragen. Also diese Gefahr, dass das passiert, ist A, unabhängig vom Stöckchenspielen, immer da, wenn du einen Hund hast, der so sich für Stöcke interessiert. Und B, ist aber der Hund natürlich auch normalerweise schon mit der Fähigkeit ausgestattet, nicht sich selbst zu verletzen. Also das kann immer passieren, aber wenn, dann passiert es halt auf eine dumme Weise, wie so ein, ja, blöd, dass es passiert ist. Aber es klingt jetzt wieder so, als wenn jeden Tag ständig Hunde einen Zigarrenstock im Rachen gerammt haben, in großen Zahlen. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie bei meinem lebenslangen Kontakt mit Hunden einmal erlebt. Ja. Also ich weiß, dass es passieren kann, aber ist es jetzt so ein krasses Stöckchen-Spielproblem, dass man jetzt sagen muss, Leute, hört auf mit Stöckchen zu spielen. Also ist das wirklich so krass? Ich weiß nicht.
Ja, es ist schwierig halt. Also im Tierheim war es auch immer so grundsätzlich, du machst es halt nicht, weil die dir ja auch dann diese Notfälle und so reinkriegen. Aber deswegen, ich bin da halt genauso hin und her gerissen. So einerseits, ja genau, dass man halt, wenn, dann kontrolliert den Stock, den dein Hund dann hat erstmal. Es ist hoffentlich kein zu splittriger, vertrockneter Zweig oder so, sondern vielleicht noch ein weicher, frischer oder so, weißt du, dann ist es ja auch schon mal was anderes. Ich meine, ja, mit dem in den Rachen rammen, ja, klar, ne, das kann passieren. Halt nicht zu kleine Stöcke nehmen. Wissen, dass der Hund halt eben nicht mit einem Zigarrenstock im Mund losrennt oder so. Das sind natürlich so Sachen, auf die man halt einfach achten kann. Denk ich mir halt an auch, weil mein Hund zum Beispiel liebt halt, also ich habe ja zwei, aber die eine, die liebt Stöcke. Und die zerrupft die auch immer. Und ich habe ihr das auch nicht bewusst abgewöhnt, außer wenn ich halt wirklich sehe, es ist ein scheiß Stock, dann nehme ich ihr den ab und dann gebe ich ihr halt als Ersatz einen besseren oder so, weißt du? Also, ja, deswegen, ich finde es auch schwierig. Wie gesagt, wenn ich im Fernsehen wäre, würde ich auch den Leuten sagen, weil es halt einfach viele gibt, die eben nicht dann darauf achten, dass es kein Scheißstock ist, würde ich auch grundsätzlich sagen, macht's nicht. Lieber kauft eurem Hund einen Stock, der weich ist und der dafür gemacht ist und werft den von mir aus oder kauft ein anderes Spielzeug. Aber ja, wenn ich so jetzt privat mit Leuten dann reden würde, würde ich dann schon sagen, ja, achte einfach drauf und pass auf. So, nimm nicht jeden beliebigen Stock, den du findest.
Ja, aber dann sind wir also wieder auch bei dem generellen Tipp, bei allem, was man mit seinem Tier macht.
Ja.
Pass auch mal ein bisschen auf.
Ja, genau. Ja, eben. Also, hör auf die Körpersignale deines Tieres und pass drauf auf, wenn du merkst, oh, Gefahrensituation, mein Hund rennt auf die Straße, das sollte ich vielleicht verhindern.
Ja, stimmt, das fehlt ja jetzt noch, ja. Weil beim Stöckchenspielen ständig Leute die Stöckchen auf eine Autobahn werfen.
Oh, okay. Ja, gut.
Das wurde nicht gesagt, aber ich meine, das hätte jetzt nur noch gefehlt.
Ja. Oh ja. Schön an der Autobahn wieder mal auf dem Standstreifen mit dem Hund gespielt. Mann, ey. Ständig.
Hast du eigentlich deine Tiere alle unbeschadet mit umgezogen mit deinem Umzug?
Ja, natürlich.
Und sind die da in irgendeiner Form schwierig oder dass die plötzlich halt, weil Tiere haben ja dann immer so ihr schönes Revier und ihre Gebundenheit an das Zuhause, sind die da pflegeleicht, dass die dann sofort das adaptieren, dass sie jetzt plötzlich ein ganz anderes Zuhause haben und einem ganz anderen Ort sind?
Nee, jetzt hat bei denen auch ein bisschen gedauert. Also da will ich auch gleich dazu sagen, weil es gibt ja auch immer so, man sagt ja immer, Katzen hassen, also vor allem Katzen hassen Veränderungen und am besten ja nichts machen und so weiter. Aber in meinen Lebensjahren hatten wir jetzt schon, also meine Eltern hatten ja auch immer eine Katze und mein Vater hatte halt so einen Tick, dass er manchmal alle paar Monate hat er so einen übelsten Drang gehabt, einfach komplett das Wohnzimmer umzustellen. So, also einfach mal neu anordnen und gucken, oh, vielleicht ist das so besser.
Ich kenne das.
Ich hab das aber auch irgendwie so, dass ich manchmal so, oh, irgendwie jetzt könnte man das so komplett mal anders alles sortieren hier und umstellen.
Ich kam manchmal von der Schule nach Hause und es war wirklich komplett, als wenn ich in einem anderen Haus angekommen wäre. Alles woanders.
Ja, aber es ist geil. Ich finde das cool. Mag das total gerne irgendwie. Es ist sehr sympathisch. Und das war halt auch damals schon die Katze, die wir damals hatten, die fand es immer geil. So während dem Umräumen und so, die war überall immer draufgesessen, hat geguckt und dann da reingeschlängelt und hier versteckt. Also nicht versteckt vor Angst, sondern einfach mal, oh, hier ist eine neue Höhle, da lege ich mich mal rein. Und so ist es bei meinen Katzen halt auch immer gewesen. Wenn wir dann umgestellt haben oder so, oder ich umgestellt habe, dann waren die immer mittendrin und fanden das total super. Die Hunde halt auch so, weil die sind halt sehr unförmig und haben immer Probleme, irgendwo durchzukommen, aber haben an sich auch kein Problem damit gehabt. Mhm. Aber vor allem die Katzen. So, aber ja, beim Umziehen ist natürlich nochmal eine andere Sache, ne? Die sind dann halt schon erstmal schüchterner gewesen und vorsichtig, weil sie es ja nicht kennen und es anders riecht und so. Und das kommt halt auch immer total auf die Katze an. Gibt es halt Katzen, die brauchen eine Woche und dann haben sie sich total eingelebt. Und dann gibt es halt Katzen, die brauchen vielleicht 3 Monate und haben sich eingelebt. Aber mittlerweile sind die auf jeden Fall so, als wäre nie was gewesen. Also die haben das, sind neue Wohnungen und ist alles super und alles schön für die und die schmusen und sind halt schüchtern bei Besuch. So, aber es waren sie schon immer. Also vor allem die eine, die Olga. Und bei den Hunden ist es halt die Sache, beim Umzug, die müssen sich halt, wenn du sie dann alleine lässt, sind sie halt, kann, muss nicht, aber meine sind dann halt auf jeden Fall mehr ausgeflippt. Also die haben halt keine ruhige Minute gehabt und immer gebellt und geheult und so. Es hat sich jetzt aber innerhalb des, das sind jetzt auch schon wieder 6 Monate eigentlich, seit August, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. 7 Monate fast schon. Die haben auch ein bisschen länger gebraucht als 3 Monate, um sich mal zu beruhigen. Weil man sagt immer so, ja, 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate so in dem Schritt. Also irgendwie 3 Tage, damit er sich dran gewöhnt. 3 Wochen, damit er ruhiger wird. Und dann 3 Monate ist alles normal wieder. So, das ist immer so eine, die 3-Regel. Aber kann man auch nicht, stimmt auch nicht so ganz. Mittlerweile jedenfalls kommen sie viel besser damit klar. Also eigentlich fast schon wieder normal, nur in den letzten 1-2 Stunden, wo sie wissen, oh, die müssten jetzt von der Arbeit kommen. Da werden sie sehr um einiges nervöser. Aber ansonsten chillen die jetzt auch und pennen. Und wenn sie halt was hören, bellen sie mal kurz. Was ich aber an sich auch nicht schlimm finde, weil wenn jemand einbrechen wollen würde, würde der dann hören, oh, hier sollte vielleicht nicht rein. Die bellen ja jetzt schon. Weißt du, also das finde ich gar nicht so dramatisch. Und das sollten eigentlich auch andere Menschen nicht dramatisch finden. Mitbewohner oder wie heißen sie? Nachbarn. aber ja, genau, wie gesagt. Also ja, das ist halt ein Prozess dann. Man muss dann halt üben und dann geht es schon. Ja. Nachts haben sie, also sobald es dunkel wird und spätere Uhrzeiten, da haben sie noch mehr Probleme mit. Das war dann früher halt auch egal. Aber das ist alles Gute. Ich weiß es, dass die es ja können. So. Die wissen, dass wir immer wieder zurückkommen und dass sie das dann auch in Zukunft auch wieder können werden. Man muss halt, ja, üben. Dass auch in den späten Stunden mal vielleicht mal was unternimmt und dann ist aber auch wieder alles gut. Und dass sie einfach pennen halt.
Ja, machen Tiere eh meistens.
Ja, eben. Das ist wirklich so. Also sollen halt entspannt sein, das ist halt das Ziel, dass sie nicht die ganze Zeit auf Anspannung sind, wenn sie alleine sind. Wir haben eh das Glück, also die müssen nicht oft alleine sein, aber ja, sie sollen da trotzdem entspannt sein. Alles gut. Und das sind sie auf jeden Fall mittlerweile. Aber wie gesagt, es hat, ich weiß nicht, so ab Januar ist es, glaube ich, schon besser gelaufen. Hat knapp 5 Monate dann gedauert, ne? 4-5 Monate. Also aber nicht verzagen. Ey, am Anfang, ich hatte nicht gedacht, also ich wusste, ne, sagen wir es mal so, ich wusste, dass es klappen wird, aber am Anfang war schon krass schlimm, also wie die ausgeflippt sind. Ja. Aber ja, wenn wir da waren oder so, dann ist auch, die gewöhnen sich dann auch relativ schnell daran. Also ja, ich weiß nicht, ich habe auch noch nie, weil wegen den Katzen eben auch und den ganzen Umgeräumen oder so, ich habe auch noch keinen kennengelernt, der, so wie du mit deinen Stöcken, halt, dass Katzen wirklich so ein krasses Problem haben mit Veränderungen. Das ist, finde ich, ein Mythos. Ich meine, jedes Tier ist anders, genau wie wir Menschen, ne? Also,
ich meine, sind alle deine Katzen adoptiert von dir quasi?
Ja.
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die irgendwie das schon deswegen so krass erlebt haben, im Vergleich jetzt zu so einer Hauskatze, die quasi von Kind an immer nur an einem Ort gewohnt hat und das gar nicht kennt, den Besitzer oder die Position zu ändern.
Ja, das kann natürlich, ja klar, das habe ich mir auch schon gedacht, also dass du deine Katze oder auch damit konfrontieren solltest oder generell Lebewesen damit konfrontieren solltest, dass es Veränderungen gibt. Klar, ich glaube das auf jeden Fall, dass das natürlich damit einspielt. Aber zum Beispiel jetzt die Katze von meinen Eltern, die sie jetzt momentan haben, die wohnen jetzt seit, die wohnen seit 2001, glaube ich, in dieser Wohnung. Also in der habe ich dann auch ja gelebt. Er und da, mein Vater hat dann auch zwischendurch immer Sachen umgestellt und nicht so, nicht mehr so exzessiv wie früher, würde ich behaupten. Oder zumindest nicht in dem Zeitraum, wo auch die Katze noch jung war. Ja, der fand es halt trotzdem immer geil. So, wenn irgendwas umgerückt wird, oh geil, dann muss ich erstmal draufgehen und mich reinlegen oder sonst was. Also, aber trotzdem denke ich, ja klar, natürlich, wenn du eine Katze, wenn du nie irgendwas veränderst, dann ist ja klar, dann ist es natürlich für das Tier, egal was es ist, würde ich auch behaupten, ob es jetzt eine Katze ist. Ob deine Katze dann unbedingt empfindlicher drauf reagiert als ein anderes Tier, glaube ich halt auch nicht. So. Das ist für mich so der Mythos, weißt du? Ja. Genau, wenn du ein Kind hast und nie irgendwas veränderst, in jungen Jahren vielleicht mal, ob es umziehen ist oder umstellen und umräumen oder was auch immer, dann ist es wahrscheinlich für das Kind auch schwieriger.
Ich merke nur... Das hatte ich aber schon immer, dieses, wenn ich längere Zeit, also mehr als 2 Wochen an einem anderen Ort geschlafen habe und dann wieder zu Hause bin, dass ich so ein beim Aufwachen oft so eine Verwirrung habe. Dass ich denke, ich wäre in dem Schlafzimmer, wo ich die letzten 2 Wochen geschlafen habe. Und auch das sogar so aussieht für mich kurz. Und ich dann echt manchmal so mehrere Minuten brauche, um richtig zu realisieren, wo ich mich befinde. Und das habe ich sehr, sehr oft. Eigentlich fast immer, wenn ich mal mehr als 2 Wochen weg war.
Ja, das kenne ich. Also ich war jetzt zwar schon länger nicht mehr 2 Wochen weg, aber
ist auch so dieses,
ich kenne das Gefühl.
Ja. Ich wach auf und sehe dann irgendwie ein Fenster und in dem anderen Raum war auch ein Fenster. Und ich denke dann kurz, das wäre das Fenster, aber dann kommt plötzlich so ein Erschrecken. Moment, aber das muss doch auf der anderen Seite eigentlich sein. Ja. Und dann bin ich so völlig verwirrt, wie so ein Geisteskrank.
Ja.
Und guck mich dann so sogar um und überleg so. Und
das habe ich aber sogar in meiner eigenen Wohnung, wenn ich jetzt mal auf der Couch einpenne.
Ja, ja.
Und vielleicht mal in die andere Richtung als üblich auf der Couch einpenne. Und dann wach wäre, dass ich dann so ganz kurz, das hatte ich gerade auch letztes irgendwann, so richtig schwummrig geworden ist auch, weil es überhaupt nicht mehr klar kam, wie der Raum aufgebaut ist. Mhm. Irgendwie. Es ist also gut, dass ich dann nicht alleine bin.
Ja, stimmt.
So, das ist doch eigentlich das Schlafzimmer. Nee, das ist das Wohnzimmer. Warum liege ich, warum ist alles andersrum? Warum ist alles gespiegelt? Aber ja. So.
Lass uns noch mal ganz kurz über Elden Ring reden. Weil du hattest es bestimmt doch auch durchgespielt, ne? Hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, ne?
Ja.
Ja. Und was krass ist, ich habe dann, als ich es auch dann durch hatte und ich habe auch alle Orte besucht und alles, was irgendwie so machbar und findbar war, alles gemacht und mich dann irgendwie für ein Ende entschieden und dann habe ich aber kein New Game Plus gestartet.
Ja.
Und auch gar nicht neu gestartet, weil vor allem, ich wusste schon, was sie ja jetzt auch angekündigt haben, dass Downloadable Content auf jeden Fall kommen wird. Gab es ja bei den anderen FromSoft-Spielen auch. Und dann da habe ich auch so gedacht, ja, wird das jetzt separat sein oder wird das einfach in die Welt integriert, weil sie haben ja noch nie so ein Open-World-Spiel gemacht. Ja. Dann lasse ich lieber diesen einen Save, wo ich schon alles fertig habe, vielleicht ist es dann leichter, dann, dass ich direkt den DLC spielen kann und so.
Ja, also was, ja.
Nee, erzähl, sag ruhig.
Ja, wahrscheinlich, also bei den Dark Souls-Teilen, also ich glaube, haben die, glaube ich, nur beim, nee, beim zweiten gab es auch DLC oder nur beim dritten. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es dann im Prinzip auch in die Welt integriert, aber ich glaube auch darauf ausgelegt, dass du es schon durchgespielt hast, dass du halt schon stärker bist. Mhm. Also es macht schon Sinn.
Klar, wenn du New Game Plus hast, bist du ja auch schon stark. Vielleicht ist es dann auch leicht, an den Ort zu kommen, egal an welchem, wie dein Progress gerade beim zweiten Durchspielen ist oder dritten oder vierten oder fünften. Oder.
Ja.
Aber gut, aber ich habe auch gedacht, das hat jetzt auch viel Zeit gefressen, das so intensiv, umfangreich durchzuspielen und alles zu erkunden. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, zu viel an einem Spiel hängen zu bleiben. Und deswegen habe ich dann auch bewusst aufgehört und nicht nochmal einen neuen Durchgang gestartet. Aber das eine ist, hast du von diesem Post-Avatar-Syndrom gehört, was so im Internet kursierte, dass das gibt? Dass Leute so in der Welt von Avatar jetzt beim zweiten Film vor allem versinken, dass die, wenn sie aus dem Kino kommen, Depressionen kriegen, weil sie eigentlich lieber in der Avatar-Welt weiterbleiben wollen und so.
Ja, genau, ja, und das habe ich gekriegt. Das habe ich bei fast jedem Spiel, was geil ist.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich habe das bei Elden Ring jetzt so ein bisschen auch im Nachhinein, ich habe das zwischendurch nochmal immer angemacht, um das mal meinen Eltern zu zeigen, weil die davon gehört hatten und das ist halt auch ein Spiel, gerade wenn man da schon überall hin schnell reisen kann, da kann man dann einfach die geilsten Orte so zeigen und die geilsten Ausblicke, wie das designt ist und aussieht, nur so optisch vor allem und von der Welt her. Und mein Bruder hat das zwischendurch gezeigt. Und jedes Mal bin ich dann auch wieder danach hängen geblieben, einfach nur sinnlos irgendwelche normalen Gegner zu töten und überall nochmal durchzureiten, weil das alles so cool ist. Und man sofort wieder Bock hat, eigentlich es wieder neu zu starten.
Ja.
Aber nee, jetzt, wo der DLC angekündigt wurde, war es so, ich wünschte, der wäre jetzt schon da. Ich habe so eine Sehnsucht danach, wieder in diese Elden Ring-Welt zurückzukehren und aber irgendwas Neues zu erleben und irgendwas Neues machen und entdecken zu können. Da habe ich so eine Sehnsucht, so eine richtige Sehnsucht nach und dieses Gefühl, wie es war, als ich es durchgespielt habe beim ersten Mal, das ist sofort dann wieder als Gefühl so zurückgekehrt und ich dachte so, ich will unbedingt, ich will das wieder erleben, ich will das wieder haben.
Ja, absolut. Ich kann es sowas von komplett nachvollziehen. Deswegen, als ich das erste Mal auch von diesem Post-Avatar-Syndrom gelesen habe, es gab es ja anscheinend auch schon beim ersten Teil.
Mhm.
Also den Bericht, den ich gelesen habe, die haben gesagt, ja, anscheinend tritt es jetzt auch beim zweiten wieder auf. Habe ich echt bei allem, habe ich auch bei Serien, die ich geil fand, dass ich danach dann so denke, oh, jetzt war ich die ganze Zeit in dieser Welt drin, aber bei Videospielen ist es halt nochmal krasser. Aber apropos, was ich nämlich auch noch sagen will, wegen dem New Game Plus, ich habe auch New Game Plus ja dann gestartet, aber es ist nicht so wie in den Vorgängern gewesen. Also dass du, hast du halt bei Dark Souls, also ich meine Vorgänger, ne, also die geistigen Vorgänger, sag ich mal, da hast du ja dann im New Game Plus auch nochmal den Stärkering plus 2 gefunden. Das ist bei Elden Ring nicht so gewesen. Also ich war dann auch einfach voll overpowered und bin da voll innerhalb von nochmal anderthalb Stunden fast bis zur Elden City da durchgerusht.
Ja.
Aber es war halt trotzdem geil, weil ich wollte auch nicht aufhören. Ich konnte nicht akzeptieren, dass ich das jetzt durchgespielt habe. Das Schöne ist halt, ich habe es ja dann mit meinem Freund nochmal von vorne gestartet, als wir uns kennengelernt haben. Und da habe ich das dann nochmal alles erleben können und war dann auch schon sehr nostalgisch. Ich freue mich auch übelst auf den neuen DLC.
Würdest du eigentlich irgendjemandem zutrauen oder könntest du dir vorstellen, dass das geil werden könnte? Beziehungsweise, oder würdest du sagen, nee, die Wahrscheinlichkeit, dass es scheiße wird, ist zu groß, lass es lieber sein, dass aus Elden Ring mal so ein Herr der Ringe Film-Franchise wird? Oder eine Serie oder so?
Oh. Boah, das kann ich gar nicht sagen.
Ich hätte ein Problem damit, wenn sie sich dann zu sehr entfernen würden, wenn sie einfach nur die Welt und die Designs und die Monster nehmen, aber dann wieder so eine typische Serie draus machen, mit so ganz vielen Charakteren, die ganz normal reden und den üblichen Storylines und ne, der üblichen Serienstruktur. Weil Elden Ring erzählerisch hat das ja dieses sehr lyrisch-gedichtartige, unvollständige, sehr viel Interpretationsspielraum und es geht immer mehr darum, einem ein Gefühl von einer Welt zu vermitteln und nicht die Welt auszuformulieren.
Ja.
Und
deswegen finde ich es schwierig. Das wäre dann nicht so umsetzbar irgendwie, oder? Es wäre halt eine sehr stille Serie. Und dann immer, wenn Kämpfe sind, kommt dann halt die Orchestermusik und das war's, aber ich weiß nicht, ob das...
Sehr visuell eher erzählt und dann natürlich auch, wenn da Figuren sind oder auch die einzelnen Storylines, da werden ja schon auch kleine Geschichten erzählt. Es gibt ja auch eine sehr umfangreiche Lore. Aber die Art, wie es transportiert wird, ist halt wie Schriften aus einer anderen Welt, die nicht ganz unsere Logik haben und die, wo vieles halt ungesagt bleibt, aber uns seiner eigenen Logik folgt. Das kannst du nicht wieder... so für das Mainstream-normale Publikum was machen, was denen in einfachen Häppchen so nach dem üblichen Schema serviert wird.
Ja.
Das wäre sehr anspruchsvoll und sehr nischig dann am Ende. Aber man müsste viel Geld reinstecken, um das dann halt auch entsprechend so angemessen umzusetzen. Alles.
Ja.
Also es müsste teuer sein, trotzdem.
Ja, genau. Also es ist schwierig. Also, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ist nicht so storylastig wie jetzt Last of Us.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Erfolg war oder nicht, aber was mir sofort als Beispiel einfällt, alleine schon, weil es teilweise mich auch ästhetisch sogar sehr an Elden Ring schon erinnert hat, war vorletztes Jahr The Green Knight von A24.
Hab ich nicht gesehen.
Das war schon extrem so. Also so müsste man Elden Ring umsetzen. Aber Green Knight ist halt so ein A24-Indie-Kunstfilm, den einige extrem geil fanden, aber viele auch richtig blöd fanden, gerade wegen dieser Art und Weise. Und weil man da eben manchmal auch nicht, gar nicht den Durchblick hat sofort, was einem da gerade gezeigt und erzählt wird. Der Zuschauer muss da immer erstmal reinfinden und sehr aufmerksam sein, um dann am Ende auch das alles verstehen zu können. Aber für die Figuren ist es halt die ganze Zeit schon klar. So. Und die werden dann aber auch nicht so hingebogen, dass sie dann, wie gesagt, dass immer alles ausgesprochen wird, was sie gerade fühlen oder denken oder dass Sachen passieren, die nicht so, die so wirken, als wenn sie keinen Sinn ergeben. Aber für die Figuren, die das gerade erleben, scheint das Sinn zu ergeben. Auch wenn wir es nicht sofort verstehen. Und das hat The Green Knight sehr krass gemacht. Musst du dir mal angucken.
Ja, okay, dann notiere ich mir mal. Es ist auch sowieso, show, don't tell. Das ist,
sowieso. Alright, das war jetzt noch der letzte Vorbote vor der 400. Folge des letzten Podcasts, muss man sich mal vorstellen. Nächste Woche ist große Highlight, die große Party. Wir sagen noch nicht ganz genau, was sich hier abspielen wird, aber wir haben einen Plan.
Ja.
Saskia ist auch natürlich da sehr involviert und es wird etwas passieren, was noch nie gab in der Geschichte vom letzten Podcast, wo wir zum ersten Mal, glaube ich, auch aus so einem Jubiläum eine tatsächliche Party machen werden. Ja. So viel sei gesagt. Ja.
Krass.
Jegliche Bonusspenden und Glückwunschspenden sind hoch erwünscht, weil wir da das natürlich dann in die 400. Folgen die Verköstigung stecken können. Und diesen Monat gibt es sowieso bei Patreon eine Schwemme an Bonus-Features, neben den sowieso jeden Monat gebotenen Sachen, wie dem letzten Level mit Alex und mir, aber auch zuletzt ja die Serienbesprechung Folge für Folge von The Last of Us, die wir auch noch zu Ende jetzt machen, Robert und ich. Da gab es jetzt noch ein Oscar-Special, weil ja jetzt am Wochenende auch Oscar-Verleihung ist, wo ich mit Patrick gesagt habe, nicht so ein Tippspiel gemacht habe, sondern wir haben gesagt, wem wir die Oscars geben würden dieses Jahr. Und dann werde ich jetzt anfangen, kurze Mandalorian-Nachbesprechungen der dritten Staffel der Folgen zu machen und da meine Eindrücke und Gedanken zu Mandalorian, über Mandalorian zu teilen. Da gibt's einiges. Wir haben sogar noch einen Mini 20, 25 Minuten letzten Patreon-Cast mit Alexander Vogt auch noch als zusätzliche Bonusfolge neben dem letzten Level hatten wir auch noch in den letzten Wochen über verschiedene Serien und Filmentwicklungen und Ereignisse der letzten Zeit, was wir so geguckt haben. Vor allem, was Alex so gesehen hat. Also, da weiß man gar nicht inzwischen mehr, wie man das alles hören soll. Aber das unterstützt ihr am Ende sowieso, ob ihr die Bonus-Features hört oder nicht und ob ihr euch alle anhören wollt oder nicht. Vor allem den letzten Podcast und das, was wir hier machen. Also kommt an Bord! Ahoi! Schiff an Bord!
Von unserer Piratencrew.
Ja. Ich fühle mich auch immer wie so ein Piratenradio-Betreiber. Eigentlich.
Ja, ist auch das Beste. Kapitän Poke. Captain Poke.
Aber auch richtig so Captain. K-E-P-Apostroph-N. Captain.
Ja, Captain.
Ich habe schon mal im letzten Wiki geguckt, was der letzte Willi da wieder so geschrieben hat. Zwei kleine Einträge können wir heute dann zum Abschluss bringen, während der Gitarrenmann schon auf die Gitarrenseiten spielt, wie man so schön sagt. Wir haben den Eintrag Rheinland-Pfalz. Du kommst nicht aus Rheinland-Pfalz, oder?
Nee.
Okay. Was war nochmal dein Bundesland?
Baden-Württemberg. Und Hessen.
Und Hessen, okay. Rheinland-Pfalz ist landläufig auch als das Texas von Deutschland bekannt. Wie im US-Bundesstaat bevölkern auch in Rheinland-Pfalz große Tierherden, die weitläufige Prärie bzw. die Häuser der vielen Farmfamilien. Darauf kommt der letzte Willi, weil wir vor zwei Wochen eine Story aufgegriffen haben über eine Frau aus Rheinland-Pfalz, die Animal Hoarding betrieben hat mit mehr als 800 Ratten in ihrem Einfamilienhaus. Ich meine, du bist ja auch ein bisschen eine Animal Hoarderin, aber du kannst die Tiere noch pflegen und die Vermehrung der Tiere unter Kontrolle halten. Der zweite Eintrag passt zu unserer heutigen Folge wegen dem Thema Toilette. Gestank-Scoville. Scoville-Skala kennst du ja, oder? Von Schärfe.
Ja, ja.
Und ich hatte irgendwann mal die Gestank-Scoville-Skala gefordert, wo man halt anhand von einem Scoville-Wert auch den Gestank messen kann.
Ja.
Und jetzt schreibt der letzte Willi, in Gestank-Scoville misst man die Intensität von Gestank. Ein Gestank-Scoville, also ein Gestank-Scoville auf der Gestank-Scoville-Skala sagt aus, man benötigt 1 Gramm Schnupftabak, um den vorherrschenden Gestank zu neutralisieren. Also bei Scoville wird das ja so festgelegt, wie viel Flüssigkeit oder ich denke mal normales Wasser man trinken muss, um die Schärfe zu neutralisieren. Und bei Gestank-Scoville wäre es dann, wie viel Schnupftabak man nehmen muss oder schnupfen muss, um den Gestank loszuwerden oder nicht mehr zu riechen.
Klingt sinnvoll, ja.
Das steht alles auf das letzte wiki.de, unserer vom letzten Willi geschriebenen Wissenssammlung auf Basis von Dingen, die im Podcast gesagt wurden. Hier sind sie richtig.